Ja, man glaubt es kaum, wir haben heute Totensonntag. Na, Ewigkeitssonntag hört sich besser an. Der Tag hat zwei Namen. Und tatsächlich ist es so, dass heute in den evangelischen Kirchen in Deutschland und auch in der Schweiz ein Gedenktag für die Verstorbenen ist. Und in den meisten Bundesländern ist es ein stiller Feiertag. Also Diskos dürfen nicht offen haben, in Kneipen darf keine Musik gemacht haben, aber in Gottesdiensten darf noch. Bin ich drauf, Jan? Okay, wunderbar. Conny und ich haben tatsächlich überlegt, ob wir nicht einen Fehler gemacht haben, dass wir diese Reihe Lobpreis, Anbetung so begonnen haben, dass sie am Totensonntag endet. Ja, solche Fehler können ja passieren. Aber meine Meinung dazu ist, wenn wir als Christen den Toten gedenken, an wen sollen wir zuerst denken? An Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ah, das freut mich. Und wenn wir an Jesus denken, der für uns gestorben ist, dann müssen wir auch an ihn, den Auferstandenen, denken, oder? Sonst wäre doch das ganze Evangelium nutzlos. Und wenn wir an ihn, den Auferstandenen, denken, wo sind wir im Thema? Anbetung. Also, kein Fehler gemacht, alles gut. Heute geht's mit dem Abschluss dieser Serie mit Anbetung weiter. Jesus, wir preisen dich. Anbetung. Was ist Anbetung? Soll ich euch was gestehen? Ich weiß nicht, was Anbetung ist. Jetzt guckt er mich an, da vorne steht er und will über Anbetung sprechen und sagt, er weiß nicht, was Anbetung ist. Also, sagen wir es mal andersrum. Ich weiß, was Anbetung nicht ist. Aber deswegen weiß ich noch lange nicht, was Anbetung ist. Wir wissen laut Johannes 4, Vers 23, dort können wir lesen, dass Gott wahre Anbeter sucht. Das ist die Story am Jakobsbrunnen, wo Jesus mit der Samariterin spricht und die fragt ihn dann, na, wo sollen wir denn eigentlich anbeten? Und er sagt, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten können, weil sie von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Okay, das wissen wir. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Band, wir singen jetzt ein paar ruhige Lieder, die Gott verehren, das ist dann Anbetung, ne? Nein, das ist nur ein Bruchstück von Anbetung. Ich will euch das mal etwas näher erklären. Da der junge Mann da in der vorletzten Reihe, der kommt jetzt mal hier nach vorne. Dreh dich mal zu den Leuten um. Gemeinde, wer ist das?
Ein Anbeter.
Rainer?
Ein Anbeter.
Ein Anbeter. Okay. Wir sagen jetzt erstmal, das ist Rainer. Wer kennt Rainer? Oh, schon gar nicht schlecht. Ja, okay. Wie lange kennen wir uns schon, Rainer?
Weiß ich nicht.
20 Jahre oder so? Irgendwie? Also ich kenne Rainer auch. Und doch möchte ich jetzt mal behaupten, ich kenne ihn nicht. Ich kenne nicht seine tiefsten Ängste, seine Sorgen, die er manchmal hat, wenn keiner da ist. Ich kenne nicht seine Träume, die er so gerne erfüllt haben möchte. Wer kennt die Sorgen von Rainer? Also jetzt bin ich schon überrascht. Noch nicht mal deine liebe Frau hat aufgezeigt. Und alle habt ihr gesagt, wir kennen Rainer. Das ist wie mit Anbetung. Wir sagen, wir kennen Anbetung. Aber kennen wir es wirklich? Wir kennen den Kern nicht. Und wir müssen an Kern kommen. Danke. Hat dir das vielleicht geholfen? Warum ich sage, ich weiß nicht, was Anbetung ist. Anbetung ist kein Fach, das man lernen kann. Schulnote 1. Bei 2 geht auch noch. Aber bei 3, da müssen wir schon in Seelsorge gehen. Nein, das ist kein Fach. Anbetung kann man leben. Aber wenn ich nicht wirklich weiß, was Anbetung ist, wie will ich es dann leben? Vielleicht hilft uns das sogenannte hermeneutische Prinzip. Schon mal was davon gehört? Ah, da hinten. Jan, die Studierten, die kennen sich aus. Jawohl. Dieses Prinzip, es sagt aus, dass es hilft, ein Wort zu verstehen, wenn wir wissen, wo es das erste Mal erwähnt wurde. Weil die nachfolgenden Erwähnungen Bezug darauf nehmen. Und das Wort Anbetung finden wir zum ersten Mal in der Bibel erwähnt, bereits in 1. Mose 22. Also ganz vorne. Vor 1. Mose kommt nichts. Das ist die Geschichte, wo Abraham endlich seinen geliebten Isaak hat. Und nachdem er den so ein bisschen großgezogen und ans Herz gedrückt hatte und die sich so richtig miteinander gefreut haben, sagt Gott eines Tages: Abraham, ich will den Isaak haben. Und dann machen sie sich auf den Weg mit einem paar Diener und einem Esel und gehen zu einem Berg, den Gott ihnen gezeigt hat. Und dann sagt Abraham zu seinen Dienern: Hey, ihr bleibt jetzt hier und passt auf dem Esel auf. Nicht, dass der noch gestohlen wird. Ne? Und ich und der Junge gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Da wird dieses Wort das erste Mal erwähnt. Und dann finde ich etwas so Tolles. Das ist Glauben pur. Und wir kommen bald zurück. Also, was lernen wir daraus? Der Abraham hat den Esel abgestellt, hat sich seine Gitarre geschnappt und der Isaak hat die Liederbücher genommen und dann sind die da auf dem Berg Lobpreis machen, oder? Irgendwie nicht? Nee? Nee, irgendwie nicht. Was haben die auf dem Berg gemacht? Abraham hat auf dem Berg sein Liebstes gegeben, seinen eigenen Sohn. Das ist Anbetung. Wisst ihr, keiner von uns, glaube ich zumindest, hat schon mal einen Menschen getötet, oder? Und einen Menschen zu töten ist nicht einfach. Aber viel schwieriger ist es noch, nicht einen Erwachsenen zu töten. Ihr könntet mich töten, okay. Aber ein Kind zu töten ist noch weitaus schwieriger. Und dann auch noch, wenn es das eigene ist. Und der Abraham hat seinen eigenen Sohn gegeben. Was kann es Schlimmeres geben? Was kann es Größeres geben? Das Liebste zu geben. Was gab Abraham damit? Er gab Gott nicht nur seinen Sohn, er gab damit seine komplette Zukunft. Er gab Gott seine Träume, seine Visionen. Er gab Gott sogar seinen Stand. Er gab einfach alles. Das ist Anbetung, wenn du alles gibst. Im Neuen Testament lesen wir in Matthäus 2, Vers 11 die Geschichte der heiligen drei Könige. Naja, das waren keine drei, die waren auch nicht heilig und Könige waren es auch nicht, aber egal. Ja? So, und dort lesen wir, wie diese Magier nach Bethlehem kommen, dort Maria und Jesus finden und dann beteten, oder hier steht, fielen sie vor ihm nieder und ehrten ihn, Jesus, wie einen König. Luther übersetzt, und sie beteten ihn an. Und dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten Jesus mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch die gaben alles. Gold steht für Besitz. Was gehört uns denn wirklich? Aber wieso tun wir uns so schwer, etwas davon abzugeben? Gott gehört das, was du hast. Und du und ich, wir dürfen es verwalten. Weihrauch steht für die Reinigung in Bezug auf die Gegenwart Gottes. Wir dürfen alles ablegen, was uns unrein macht. Du kannst nicht sagen, ich bin ein Anbeter, hast dich morgens um 9:30 noch mit deinem Partner gestritten, kommst hierher und machst Lobpreis. Sorry, das wird nichts. Soll ich dir was sagen? Da hört Gott nicht zu. Soll ich es krasser formulieren? Du kannst dir keine Krimis bis 1 Uhr nachts oder ein Porno reinziehen und dann kommst du hier vorne und betest an. Gott sagt, mich interessiert das Geplärr deiner Lippen nicht. Ich will dein Herz, ich will alles.
Ich will alles. Und Myrrhe. Die Kirchengeschichte hat es aufgenommen in der Liturgie vom Epiphanesfestes. Myrrhe steht für Sterben. Du gibst sogar dein Leben hin, wie immer das auch ausschaut, beim Abraham, den Isaak. Anbetung hat also etwas damit zu tun, alles zu geben. Okay. Das wissen wir jetzt. Aber was fangen wir damit an? Anbetung hat auf jeden Fall wenig damit zu tun, sich wohlzufühlen. Liebe Leute, versteht mich nicht falsch.
Ich liebe Anbetungsgottesdienste und ich fühle mich in Anbetungsgottesdiensten immer wohl. Und ich bin manchmal aus Anbetungsgottesdiensten rausgegangen und war der Größte. So habe ich mich gefühlt.
Aber ich frage mich, was hat das mit Anbetung zu tun? Wenn ich singe, ich lieb dich, Herr, dann kann ich das voller Hingabe tun. Dann kann ich das auch so meinen. Aber Was bedeutet es wirklich? Wenn der Abraham gesungen hätte, ich lieb dich, Herr, und nicht bereit gewesen wäre, den Isaak auf dem Altar zu legen, was hätte dann sein Gesang bedeutet? Schauen wir uns einmal einen der heiligsten Männer des Alten Testaments an. Das war der große Prophet Jesaja. Wir wissen von den zwei großen Propheten, vielleicht sind es auch mehr, je nachdem, wen du alles dazu zählst, aber Jesaja war auf jeden Fall einer der großen Propheten. Er war ein von Gott ausgesuchter heiliger Mann. Er gehörte der Jerusalemer Oberschicht an, er hatte jederzeit Zugang zum Königshaus. Er war ein Prophet, von dem sicher war, dass seine Prophezeiungen eintreten würden. Also wow, wäre schon nicht schlecht, so einer zu sein, oder? Und dann lesen wir in Jesaja im 6. Kapitel ab Vers 1, in dem Jahr, wo der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einen hohen und erhabenen Thron. Und Engel waren vor ihm, Seraphinen, also in der Engelhierarchie schon höhere Wesen. Die hatten 6 Flügel und mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz und mit 2 ihre Füße und mit 2 flogen sie und sie riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Was für eine Anbetung. Es geht nicht um mich. Ich bedecke, was schmutzig ist und ich rufe dir zu, heilig, heilig, heilig. Und dieser heilige Mann Jesaja, dieser mächtige Mann, der uns Vorbild sein kann, fällt auf seine Knie und sagt, wow, wer bin ich denn? Das gibt's doch nicht. Ich hab immer gedacht, ich bin wer. Ich vergeh, ich komm hier noch um. Wenn Gott uns in die Anbetung hineinführt, kann das eine ganz, ganz normale Reaktion sein. Die Heiligkeit Gottes verbrennt alles. Was habe ich am Anfang gesagt? In dem Jahr, als der König Usia starb, der König Usia hat 52 Jahre regiert. Und es war einer von den Königen, die viel getan hat, was Gott wohlgefallen hat. Aber am Ende seines Lebens ist Usia stolz geworden, hat sich Dinge angemaßt, die Priestern gehörten und nicht ihm. Und Gott hat ihm nach Ermahnung durch die Priester mit Aussatz geschlagen. Er ist stolz geworden. Als der Stolz begraben war, hat Jesaja den Thron Gottes gesehen. Wenn du, wenn ich in die Gegenwart Gottes kommen wollen, dann gilt es, unseren Stolz zu begraben. Ich stelle mir vor, wenn du Jesaja vor diesem Ereignis gefragt hättest, Jesaja, bist du ein Diener Gottes? Der hatte in norddeutscher Tradition, hätte er gesagt, jo. Jesaja, gebraucht Gott dich? Jo. Jesaja, kennst du Gott? Jo. Merkst du was? Als er Gott wirklich gesehen hat, hat er gesagt, das ist doch alles nichts Nütze. Meine sogenannte Heiligkeit, meine Hingabe, mein Gehorsam, meine Treue, das ist doch alles so oberflächlich, so lückenhaft, das ist ja schon fast lächerlich. Ich bin verloren. Ich bin unheilig. Doch, horcht gut zu. Jetzt kommt die Gnade ins Spiel. Ein Engel kommt und nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar, fliegt zu dem Jesaja und berührt seine Lippen und sagt, du bist heilig. Und wenn wir uns an die Brust schlagen und sagen, wow, ich vergehe, alles, was ich mir eingebildet habe, was ich Gott für Leistung bringe, das merke ich jetzt in deiner Gegenwart, das ist nichts. Dann darf ich den Blick ans Kreuz wenden und dann sehe ich Jesus und dann sehe ich, wie sein Blut meine Heiligkeit ist. Und dann kann ich sagen, Papa, jetzt kann ich dich anbeten, weil ich dich sehe, wie du bist in deiner Heiligkeit. Gottes Augen durchdringen uns wie ein Röntgenstrahl. Aber wir müssen sagen, hey, ich weiß nicht, was los ist mit mir. Warum bin ich so bequem? Warum sage ich so viel, ohne es wirklich so zu meinen, wie ich sage? Wenn ich sage, Jesus, du bist die Nummer eins. Wow, das stimmt doch irgendwie nicht mit meinem Leben überein. Jesus, ich missbrauche dich für meine Bedürfnisse.
Ich mache Lobpreis, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, weil es dazugehört. Aber in Wirklichkeit bin ich unheilig. Aber seht doch, er, der auf dem Thron sitzt, er kommt. Vom Thronsaal, wie Jesaja es gesehen hat, in unsere schmutzige Umgebung. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Und nur Gereinigte können Anbeter sein. Menschen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich mache die Tür noch ein Stück weiter auf.
Vielleicht kennt ihr den Schriftsteller C.S. Lewis. Er hat ja einiges Interessantes geschrieben. Und er schreibt in seinem Buch Die vier Arten der Liebe etwas, was in dieses Thema so wunderbar reinpasst. Er sagt uns zuerst, schaut mal, es gibt keinen Menschen, der sich nicht nach Liebe sehnt. Ist hier einer, der sich nicht nach Liebe sehnt? Alle Hände bleiben unten. Das ist die sogenannte Bedürfnisliebe. Wir haben alle ein Bedürfnis, geliebt zu werden. Du auch. Wenn wir dieses Bedürfnis verlieren, geliebt zu werden, dann herrscht Chaos in uns. Wir wissen nicht mehr ein und aus. Das ist die Bedürfnisliebe. Dann gibt es aber auch noch die Hingabeliebe. Denn jeder Mensch hat das Bedürfnis, auch Liebe zu geben. So wie du Liebe brauchst, möchtest du auch Liebe geben. Und diese Hingabeliebe, sie ist freundlich, sie ist großzügig, sie freut sich daran, Gutes zu tun. Wisst ihr, irgendwie habe ich immer gedacht, ja, wir Menschen, wir sind durch und durch böse. Und in Römer lesen wir auch, wir sind alle Sünder und mangeln der Gnade, die wir bei Gott finden. Aber ich glaube da nicht mehr. Ja, ich glaube, dass wir alle Sünder sind und der Gnade bedürfen. Aber ich sehe das mittlerweile nicht mehr so, dass wir alle so böse sind. Denn egal, ob du Christ bist oder ob du Atheist bist, Es gibt genug Menschen, die gerne Gutes tun, ohne auf sich zu schauen. Erinnere mich an eine Geschichte von einem 52. Professor in den Vereinigten Staaten. Er hatte eine gute Professur und ausgesorgt und hat einige Bücher geschrieben und hat Vorträge im ganzen Land gehalten und alles. Und als er 52 war, sagt er, so, Schluss, ich höre auf. Alle haben gesagt, warum hörst du denn auf? Das kann doch nicht sein. Mensch, wenn du jetzt aufhörst und vorzeitig gehst, bevor dein Vertrag erfüllt ist, du verlierst deine Rentenansprüche und alles. Er hat gesagt, interessiert mich nicht, ich höre auf. Hammer, ne? Wenn du deine Zukunft wegschmeißt und sagst, ich höre auf, keiner hat ihn verstanden. Dann haben einige ein bisschen nachgebohrt und sie haben gemerkt, dass seine 50-jährige Frau voll dement war. Und er hat gesagt, ich kümmere mich um meine Frau. Und alle haben gesagt, die merkt das doch nicht mehr. Die weiß doch gar nicht, dass sie mit dir verheiratet ist. Gib sie ins Heim, mach deinen Job weiter, wie viel kannst du helfen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Sie kennt mich nicht mehr, da habt ihr recht. Aber ich kenne sie. Und ich habe ihr ein Eid geschworen, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann hat er seine liebe Frau voll dement 27 Jahre lang gepflegt. Diese Hingabeliebe, die steckt in uns drinnen, egal ob du Christ bist oder nicht. Das ist aber nicht Anbetung.
In Matthäus 7 lesen wir, ihr, die ihr böse seid, wisst doch euren Kindern Gutes zu tun. Ja, unsere guten Taten erfreuen Gottes Herz, aber es ist nicht Anbetung. Der Mensch sehnt sich auch nach Freude. Er hat das Bedürfnis, sich zu freuen. Deswegen springen wir auch manchmal beim Lobpreis, ne? Tim, der freut sich. Ich freue mich über das Glas Wasser. Heute hat es mir Conny hingestellt, aber ich freue mich auch über Siege, wenn er mir das Glas Wasser bringt, wenn er mich nicht vergisst. Halleluja. Ich freue mich auch über ein schön rausgebratenes Wiener Schnitzel. Schön dünn geklopft, Kalbsfleisch und wellig rausgebraten. Das ist was Leckeres. Da kann man sich freuen. Ich freue mich auch, wenn ich am Meeresstrand sitze und den Sonnenuntergang genieße. Wir Menschen, wir sind darauf angelegt, uns zu freuen. Und dann gibt es eine Steigerung zu dieser Freude. Das eine ist die Bedürfnisfreude. Wir haben Bedürfnis, uns zu freuen. Und das andere ist die Wertschätzungsfreude. Das, was dir wertvoll ist, das kann das Wiener Schnitzel sein. Das kann der Sonnenuntergang sein, das kann die Blumenwiese sein. Gerade vorgestern sind wir da gefahren und Conny sagt, guck mal, wo war denn das? In Zeven, waren wir in Zeven. Da haben um diese Jahreszeit noch die Blumenwiesen geblüht. Da haben wir uns da richtig dran gefreut. Morgens war es 4,5 Grad kalt, minus, und die Blumen haben geblüht. Da kannst du dich schon dran freuen, oder? Ja? Und jetzt kommt etwas, wenn du diese Freude nicht für dich allein behältst, sondern wenn du sie weitergibst. Na, Handy raus, klack, klack, klack und teilen. Ja, ist eine Art zum Weitergeben. Ja? Oder du erzählst es. Oder du wirst richtig traurig. Also so ein schöner Sonnenuntergang am Meer ist mit Conny viel schöner als alleine. Glaubt ihr mir das? Ja? Wir geben etwas, das uns wertvoll ist, weiter. Das ist die Wertschätzungsfreude. Und nun sehen wir noch eine Steigerung. Und diese Steigerung ist Christen vorbehalten.
Das ist die Wertschätzungsliebe. Wenn mir Conny wertvoll ist und ich sie anschaue, denkt an den Professor. Die Frau war ihm so viel wert, dass er seinen Job hingelegt hat. Conny ist mir so viel wert, ich gucke sie an. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Jetzt kommt Anbetung ins Spiel. Ich sage, Gott, meine Conny hat mir über 45 Jahre die Treue gehalten. Ich danke dir dafür. Wertschätzungsliebe. Und das geht nicht nur mit deiner Frau. Ich kann hier durch die Reihen gehen und sagen, wow, ich gucke den Klaus an. Wisst ihr, das ist ein Wunder. Jörg, du bist ein Wunder. Als deine Eltern dich gezeugt haben, waren das zwei Zellen. Und nach nur 9 Monaten warst du 1 Trillion Zellen. Ist das ein Wunder? Und ich gehe und sage, wow, ein Wunder. Gott, ich preise dich über Amen, das ist ein Wunder. Und dann komme ich zu jemand, den ich vielleicht nicht ganz so mag. Joni, du entschuldigst das. Ich mag ihn, er ist so ein lieber Enkelsohn. Aber vielleicht komme ich zu einem, den ich nicht so mag. Und ich sage, aber er ist auch ein Wunder. Gott, ich preise dich, dass er ein Wunder ist. Und dann sage ich, und weil du Gottes Wunder bist, setze ich mich jetzt zu dir in die Reihe, obwohl ich dich eigentlich nicht mag. Aber ich setze mich neben dich. Du bist ein Wunder Gottes und ich bete Gott an, dass er dich geschaffen hat. Das ist Anbetung. Das geht mehr als gut fühlen. Das bringt nur einen ins Spiel. Und nur er hat es verdient, ins Spiel gebracht zu werden. Unser Papa im Himmel. Ihn preisen wir für alles. Wertschätzungsliebe. Ich gebe mich dem völlig hin. Die kann auch zwischen Menschen sein. Wenn ich mich meiner Frau völlig hingebe, dann nennen wir das, ich himmel sie an. Und bei Männern ist das anders. Da heißt es, ich verehre ihn. Das heißt wirklich so. Im Englischen kommt es noch drastischer raus. Da heißt es Hero-Worship. Hammer, ne? Also ihr Mädels, wenn ihr so einen jungen Mann anschaut und der ist gut und ihr verehrt den, dann macht ihr Hero-Worship. Und wenn wir Gott so betrachten, wenn er das Ein und Alles in unserem Leben ist, dann ist das Anbetung. Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich gesagt habe, ich weiß nicht, was Anbetung ist? Weil das hängt da so hoch. Ich kann es nur versuchen zu leben. Und Gott schenkt mir Gnade, dass ich es immer wieder neu versuchen kann. Das musst du nicht besitzen. Wenn Conny heute gehen würde, Gott bewahre es, kann ich Gott danken für die Zeit, die er sie mir geschenkt hat. Weil ich sie wertschätze, preise ich den Schöpfer. Mir hat das mal geholfen, ich bin ja auch nur ein Mann und wenn ich eine hübsche Frau gesehen habe, war das schon lecker. Und dann habe ich zu Gott mal gesagt, ey, ich will gar nicht erst in Versuchung gelangen und sei es nur im Kopf, diese hübsche Frau zu begehren. Und dann hat mir Gott etwas gezeigt, Jungs, das sage ich mal euch, Hört gut zu, könnt ihr lernen von dem alten Knacker. Ich habe zu Gott gesagt, ich will immer, wenn ich eine hübsche Frau sehe, dich preisen, dass du sie so hübsch gemacht hast. Und dann mache ich das. Und dann sage ich, Gott, ich danke dir für diese hübsche Frau. Und das Zweite, was ich mache, sage, ich segne sie in ihrer Partnerschaft. Ich segne sie, mit wem sie auch immer zusammen ist. Und ich freue mich mit. Das ist Anbetung. Ich sehe eine hübsche Frau und kann Gott anbeten. Hammer, ne? Gott, ich danke dir einfach für alles. Schau dich um. Wie viele Wunder sitzen neben dir? Wir dürfen Gott anbeten. Die Band wird uns jetzt in eine Anbetungszeit führen. Aber die wird nur wertvoll sein für dich, wenn du das, was ich euch gerade mitgeteilt habe, auch praktizierst. Wenn du an deine Brust schlägst und sagst, Gott, wenn ich auf mich schaue, ich Unheiliger, ich vergehe, du musst mich reinigen, nimm mich neu, reinige mich neu, gestalte du mich heilig, ich schaff's nicht. Dann wird er kommen und wird neu sein Blut über dich ausgießen und über mich und uns reinigen, wie der Engel, den Jesaja mit der glühenden Kohle vom Altar berührt hat. Und dann ist die Grundlage gelegt, dass du den Herrn in Würde anbeten kannst. In Wahrheit, im Glauben. Wollen wir ihn anbeten? Die Band spielt, aber wir nehmen uns ein paar Sekunden Zeit für Stille, bevor sie uns noch anfangen mit Liedern in die Gegenwart Gottes zu führen. Nutz die Stille, geh in dich, sprich mit Gott, was für dich Anbetung bedeutet. Ich danke euch, dass ihr so aufmerksam zugehört habt.